Anker, das hat was zu tun mit letzter Woche, war ja der Picknickgottesdienst mit der katholischen, der evangelischen Kirche. Wir haben ein Triptychon gemalt, also drei Bilder. Es gab noch ein Herz und ein Kreuz. Jede Gemeinde hat ein Bild mitbekommen und irgendwann werden die mal wieder, wenn wir es zusammen machen, zusammengeführt. Und irgendwann werden die auch mal wieder getauscht. Dann steht mal hier das Kreuz oder das Herz so als Bild. Wir sind vielleicht unterschiedlich mit den Farben, aber wenn der Herr der gleiche ist, dann kann man auch zusammen ein gutes Bild ergeben. Es war ein sehr schöner Gottesdienst für die, die letzte Woche Sonntag vielleicht nicht dabei waren. Ich glaube, alle waren sehr angetan. Gott hat auch gutes Wetter geschenkt, da sind wir dankbar. Vor der Predigt möchte ich noch mal kurz beten. Herr, ich danke dir, dass das wahr ist, was wir gerade gesungen haben, dass deine Gnade so groß ist, deine Liebe so groß ist, dass du uns einlädst, dir zu begegnen. Ich danke dir, dass man das wie heute hier tun kann oder letzte Woche in der Gemeinschaft mit Christen aus anderen Gemeinden. Das eine wie das andere ist schön, aber ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du heute auch hier bist und lebendig bist. Rede in unser Leben, sprich uns selber an und Herr, segne jetzt dein Wort an uns. Amen. Ja, beim Beten ist nicht immer so einfach. Eine Frau geht mit ihren Kindern in ein Restaurant und der Junge, 6 Jahre, das ist eine christliche Familie, fragt, ob er dann beten dürfe. Die Mama kann dann schlecht Nein sagen im Restaurant. Und der Junge betet, wie die Kinder das so tun, laut, Gott ist gut, Gott ist großartig. Danke Gott für das Essen, das wir haben. Und das wäre noch besser, wenn Mama hinterher ein Ei spendiert und Frieden und Gerechtigkeit für alle. Amen. So, es ist so ähnlich wie hier, die meisten Leute im Restaurant lachen. Eine ältere Frau allerdings schimpft und sagt, die Kinder von heute können nicht mal mehr beten, für ein Eis beten, das hätte ich nie gemacht. Und der Junge hört das und wird dann traurig und fängt an zu weinen und fragt seine Mama, Mama, habe ich was falsch gemacht? Ist Gott jetzt böse auf mich, weil ich so gebetet habe? Und dann kommt ein älterer Mann, der auch im Restaurant ist, zu ihm und sagt, Junge, du hast richtig toll gebetet. Gott freut sich über dein Gebet. Und er sagt, wirklich? Und sagt er, ja, mit wirklich, dein Gebet war echt. Und weißt du, manchmal wäre schön, die Frau hätte vielleicht auch um Eis gebetet als Kind. Ein Eis ist nämlich gut für die Seele. Und dann ist der Junge glücklich, wieder zufrieden. Nach dem Essen gibt es tatsächlich ein Eis. Und der Junge guckt sein Eis an, guckt die Frau an, sein Eis an und die Frau an. Und dann geht er mit dem Eis zu der Frau und sagt hier, das Eis ist für dich. Ein Eisessen ist gut für die Seele. Jetzt hört die Geschichte leider auf. Ich weiß nicht, wie die Frau reagiert hat. Ich hoffe, sie war dann mal sprachlos. Aber die Frage ist so ein bisschen berechtigt. Kann man beim Beten was falsch machen? Muss man beim Beten Gott was abringen? Muss man was beachten? Darf man so unbedarft beten wie dieser Junge? Schön ist, dass Jesus selber mal eine Antwort gibt. In der Bergpredigt spricht er öfter über das Beten. Er lehrt die Jünger das Vaterunser, auch wie man nicht beten soll. Aber er sagt eben auch, wie man beten soll in Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Das lesen wir jetzt einmal. Ich lese es vor. Da gibt Jesus also diese Antwort, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Felix, hallo. So, drei Gedanken schauen wir an. Das erste, bitten, weil Gott dazu einlädt. Es gibt leider wirklich Leute, die denken, man müsste Gott etwas abringen beim Beten. Es geht darum, Gott zu überzeugen. Gott ist eigentlich ein grummeliger alter Mann, der im Himmel säße, der muss die Engel beschäftigen, hat auch so viel zu tun, ne? Müsste Gott jetzt irgendwie den Segen abringen. Manche Leute beten ungern, weil sie so ein Denken haben, bis dann die Not groß ist und sie dann doch beten müssen. Und dann beten sie und hoffen, dass Gott ihnen vielleicht ja, doch gnädig ist, dass sie so einen Krümel Segen aus seiner geschlossenen Faust herauspressen können. Wer so denkt, denkt falsch. Der denkt nicht richtig. Davon spricht Jesus hier. Jesus ist nicht so wie ein Pastor, das erzählt, als er in Wandsbek war in Hamburg. Da kam er in ein Haus, vor dem Haus fuhr ein Obsthändler vorbei, der also Obst auf seinem Wagen hatte. 4 Kinder liefen zu dem Obsthändler und baten um einen Apfel. Und der Obsthändler, der hat einen Apfel genommen, in 4 Stücke verteilt, hat den Kindern, jedem Kind dann so ein Viertel vom Apfel gegeben und hat gesagt, hier, die sind für euch, aber jetzt kommt nicht mehr wieder. Ne? So denken manche von Gott. Man kriegt nur ein Viertel von dem, was man bittet, und Gott würde noch sagen, aber komm nicht zu oft. Das sagt Jesus hier nicht. Jesus sagt, bittet, es wird euch gegeben, klopft an, es wird euch aufgetan, sucht, ihr werdet finden. Und Jesus sagt auch, er gibt nicht den vierten Teil von dem, was wir bitten, denn dass Gott nur einen Teil schenkt. Jesus wird auch nie zu dir sagen, aber jetzt habe ich dir was gegeben, komm ja nicht wieder, sondern Jesus sagt gerade das Gegenteil hier, dass er sich freut, wenn wir zu ihm kommen, dass er bereit ist, uns einlädt zu kommen, dass es etwas Gutes ist, zu ihm zu kommen. Er sagt, bittet, sucht, klopft an. Und das ist das, was man von Kindern lernen kann. Ich habe jetzt noch auch kleine Kinder und ich kann euch sagen, die können manchmal sehr überzeugend argumentieren und den Eltern versuchen, irgendwas abzuringen. Und wenn man dann einmal Nein sagt, ist es oft auch nicht genug. Selbst 2 oder 3 Mal, dann sind die sehr kreativ, Argumente zu finden. Aber man könnte das doch so und so machen, warum es jetzt doch ginge. Eine Ausnahme. Kinder, von denen kann man da was lernen, die geben nicht so schnell auf. Und wisst ihr, Jesus gebraucht hier, im Griechischen stehen 3 Imperative im Präsens. Und das bedeutet, diese Imperative müsste man in Deutsch eigentlich so übersetzen, bittet ohne aufzugeben, bleibt immer dran am Bitten. Das bedeutet, klopft an ohne aufzugeben, sucht ohne aufzugeben. Jesus sagt den Jüngern sozusagen, hört nie auf zu bitten, hört nie auf anzuklopfen, hört nie auf zu suchen, bleibt dran. Die Frage ist, ob wir so erwartungsvoll beten, so beständig beten. Manchmal machen wir es vielleicht eher, jemand hat das mal so beschrieben mit einem Zitat, den Namen weiß ich nicht, von wem es ist, viel zu viele Menschen beten wie kleine Kinder, die an Türen klingeln und dann wegrennen. Und Jesus sagt, so sollen wir nicht beten, ne? Wir sollen keinen Klingelstreich machen, wir sollen erwarten, dass Gott wirklich hört. Jesus malt dieses Bild weiter aus. Er sagt dieses Bild, ne, wer wird einen Stein aufheben, dem Sohn in die Hand geben und sagen, hier Junge, daran kannst du die Zähne ausbeißen, kaum mal schön, wenn der Junge eigentlich ein Brot möchte. Ich weiß nicht, ob ihr solche Eltern kennt. Ich hoffe nicht, es soll solche Eltern geben, aber das ist nicht der Normalfall. Oder das Bild mit den Schlangen, wenn man damals mit Netzen gefangen hat, Fische gefangen hat, konnte auch mal so eine Seeschlange drin sein oder Fische, die ähnlich aussahen wie Schlangen. Aber wenn es eine Seeschlange war, stell dir vor, dann kommt ein Kind zum Vater, Papa, kannst du mir einen der Fische aus dem Netz geben? Und der Vater gibt ihm eine Schlange, sagt, hier Junge, ich habe eine hübsche Schlange für dich. Jesus sagt, das ist unvorstellbar, oder? Und dann sagt Jesus dieses Bild, ihr Menschen seid böse, im Vergleich zu Gott sind wir böse. Und sagt, und trotzdem wisst ihr, dass man seinen Kindern sowas nicht antut. Sagt, wie viel mehr wird Gott denen Gutes geben, die ihn bitten? Jesus hat dieses Bild mit Bedacht gewählt. Wisst ihr, er will uns deutlich machen, dass Gott sich danach sehnt, dass wir mit unseren Bitten zu ihm kommen, gerne kommen, dass wir mit ihm reden. Und zwar deshalb, weil Gott im Kern seines Wesens gut ist, uns Gutes schenken möchte. Wir beim Abendmahl hören wir oft diesen Vers, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Man kann das auch aufs Bitten übertragen. Ne? Komm, erlebe, wie freundlich Gott ist. Der hört dir gerne zu. Der möchte seine Kinder mit seinen Gaben segnen. Das liegt in der Natur Gottes, seinen Kindern Gutes zu tun. Ein gebender Gott, ein segnender Gott, ein ermutigender Gott. Jesus möchte, dass wir nicht Angst haben, zu ihm zu kommen, sondern wirklich freimütig kommen und ihm sagen, was uns auf dem Herzen liegt, ihm unsere Nöte bekennen und das so vor die Ohren werfen, vor die Füße werfen. Wenn wir Gott am Herzen liegen, und das sagt Jesus, daran besteht kein Zweifel, dann darf ich ihm auch sagen, was mich bewegt. Oder wie Martin Luther, unser Reformator, das mal gesagt hat, Du musst Gott mit seinen Verheißungen die Ohren reiben, bis sie heiß werden. Finde ich schön formuliert. Man darf Gott daran erinnern, was er versprochen hat. Er hat gesagt, wir sollen kommen, deshalb komme ich mit dem, was mir auf dem Herzen liegt. Das war also der erste Gedanke. Ich darf also kommen, weil ich dazu eingeladen bin, weil Gott mich einlädt, das zu tun. Ich muss also nicht Angst haben. Ein zweiter Gedanke, den habe ich überschrieben, beten, weil Gott alle Macht, bitten, weil Gott alle Macht hat. Ich weiß nicht, um welches Wunder du beten würdest oder was dich gerade beschäftigt, was so auf deinem Herzen liegt. Es könnte sein, dass manche unter uns darum beten, dass Gott die Ehe wiederherstellt, die Beziehung zu einem Freund wiederherstellt. Jemand würde vielleicht darum bitten, Herr, ich brauche ein Wunder an meiner Arbeitsstelle. Du weißt, irgendwie ist da gerade alles dunkel, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwie musst du mich hier rausholen oder mir zeigen, wo Licht am Ende des Tunnels ist. Mancher von uns würde vielleicht um einen verlorenen Sohn, in Anführungszeichen, oder eine verlorene Tochter bitten, die von Jesus nichts wissen will und man wirklich Sorge um seine Kinder hat und möchte, dass sie auch das Gute kennenlernen, das du und ich eben als Kinder Gottes kennengelernt haben. Andere von uns würden vielleicht darum beten, dass Gott sie körperlich gesund macht, weil sie vielleicht an einer Krankheit leiden, die nicht weggeht oder irgendeinen Befund haben, der schlecht ist. Und ihr größter Wunsch wäre, dass Gott sie gesund machen würde. Andere würden vielleicht darum beten, dass Gott ihnen ein finanzielles Wunder schenkt. Jetzt war zum Beispiel zu lesen in der Zeitung, dass viele Leute, die gebaut haben, festgestellt haben, dass ihre Zinsen 10 Jahre jetzt auslaufen. Jetzt sind die Zinsen viel höher und viele Leute plötzlich ihre Häuser verkaufen müssen, weil sie nicht mehr ihre Kredite abbezahlen müssen. Was ist, wenn sowas wäre, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht? Das alles dürfen wir Jesus sagen. Die Frage ist, rechnen wir damit, dass Jesus dann auch was tut, dass er auch etwas verändert? Na, auf der einen Seite ist es ja schön und gut zu glauben, dass Jesus sagt, wir dürfen zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist eben die Frage, glaube ich das auch, dass wenn ich ihm das sage, dass das irgendwas macht, dass er das hört, dass Gott fähig dazu ist, etwas zu verändern. Also wenn Gott nicht fähig wäre, etwas zu verändern, bräuchte ich nicht zu ihm beten, denn dann könnte ich es auch lassen. Dann hätte es keinen Sinn, ihm zu sagen, was mich beschäftigt, weil dann wäre er machtlos. Jesus sagt in unserem Text etwas über Gott. Er nennt ihn in Matthäus 7, Vers 11, euer Vater. Und ganz wichtig, diese Ergänzung, das lokale Adverbiale, glaube ich, im Himmel. Ne, wo ist Gott? Im Himmel. Wer ist unser Vater im Himmel? Unser Vater im Himmel, das müssen wir Christen glauben, das ist Kern unseres dessen, von was wir leben. Unser Vater im Himmel ist der allmächtige Gott. Wir glauben nicht im Sinne von Feuerbach an eine Projektion, die wir in den Himmel gemalt haben, wo Gott irgendwie nur ein Bild von dem ist, was wir uns vorstellen. Wir glauben, dass Gott real ist, dass er alles tun kann, wirklich alles, wenn er es möchte. Dass er in der Lage ist, Dinge zu tun, die für uns unvorstellbar sind. Im Psalm 115 wird von Gott gesagt, unser Gott ist im Himmel, also auch wieder die lokale Bestimmung. Und dann weiter, er kann schaffen, was er will. Das ist der Kern dessen, was Allmacht bedeutet. Gott kann alles tun. Die Frage ist, ob ich das im Herzen glaube. Im Verstand ist das relativ einfach, so zu glauben. Aber dann im Herzen zu glauben, wenn es mal eng wird, wenn man so ein Wunder braucht, glaube ich das dann immer noch, dass Gott alles tun kann. Gott, seine Allmacht bedeutet, dass Gott keine Grenzen kennt. Schaut ins Alte Testament, ins Neue Testament. Wenn Gott beschlossen hat, dass Meere oder Flüsse geteilt werden müssen, beim Durchquerung durch dem Roten oder Toten Meer und dann bei der Überquerung durch den Jordan, hat Gott einfach den Fluss geteilt, das Wasser geteilt, das Volk konnte durchziehen. Wenn das Volk in der Wüste hungrig war, hat Gott ein Himmelsbrot, Manna vom Himmel fallen lassen. Über 40 Jahre hat er das Volk in der Wüste mit Lebensmitteln versorgt, mit Wachteln. Und fragt mich nicht, es gab dort eigentlich nichts, aber Gott hat sie versorgt. Als ein Sturm das Leben der Jünger beunruhigt hat, hat Jesus den Sturm zur Ruhe gebracht. Eine Geschichte, die ich besonders schön finde, ist im Alten Testament in 2. Mose 17. In 2. Mose 17 Das Volk ist also gerade in die Wüste gekommen. Sie haben kein Wasser, sie fangen an zu murren, Mose zu beschuldigen. Du hast uns in die Wüste geführt, damit wir sterben, wir verdursten hier. Und Gott sagt zu Mose, da ist ein Fels in der Wüste, aus diesem Fels will ich dir Wasser kommen lassen. Wisst ihr, wenn du und ich, wenn wir Wasser suchen, wo würdet ihr Wasser suchen? Wir würden nicht in den Felsen gucken, wir würden in der Erde Löcher graben. Wir würden einen Brunnen suchen und Gott sagt, aus diesem Felsen will ich dir Wasser geben. Warum sagt Gott das? Damit, wenn die jetzt einen Brunnen graben würden, könnten die sagen, ja, da war vorher schon Wasser. Wir haben nur Glück gehabt beim Buddeln. Aber wenn Wasser aus dem Stein kommt, kann man nicht sagen, dass das normal ist. Das ist ein Wunder. Das kann menschlich nicht passieren. Und darum soll Mose Wasser aus dem Felsen hervorkommen lassen im Auftrag Gottes, damit das Volk versteht, dass Gott alles tun kann. Gott wird auch in deinem und meinem Leben auswegslose Situationen verändern können, wenigstens prägen können auf seine Art und Weise. Auch im Alten Testament, der schüchterne Mose sagt Gott, ich kann nicht das Volk aus dem Land Israel führen, wer bin ich, ich kann nicht reden. Und Gott macht aus Mose einen der größten Führer des Volkes Israel. Der schafft mit 2 Millionen Menschen lange Zeit durch die Wüste zu ziehen, diesen Laden irgendwie zusammenzuhalten mit Gottes Hilfe, was menschlich nicht geht. Wir alle wissen das, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, wie schwer ist, so einen Laden zusammenzuhalten. Und dann mit so vielen Leuten, das kann nur Gott schenken. Braucht man Wunder. Ist ja mit uns schon manchmal schwierig. Fängt bei mir an, hört bei euch auf. Ne? Also so, weil wir Menschen sind. Und das braucht ein Wunder, das zusammenzuhalten. Und Gott schenkt ein Wunder. Der Pharao im Alten Testament steht, sein Herz war verhärtet. Gott hat ihn manchmal auch noch diese Verhärtung zusätzlich verhärtet. Und trotzdem bringt Gott den Pharao an den Punkt, dass er seine Sklaven ziehen lässt, die er eigentlich braucht. Und er sagt, haut ab, geht in die Wüste, verschwindet. Bevor es nachher bedauert und sie doch wieder einfangen will, aber Gott sie bewahrt. Gott kann das Herz des Pharao überwinden, das das Volk ziehen lässt. Im Neuen Testament eine der schönsten Geschichten, der fanatische Verfolger Saulus begegnet Jesus im Licht und Jesus fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul wird blind, einige Tage blind und erkennt, dass er vollkommen auf dem Irrweg war und Gott macht aus diesem Verfolger den größten Missionar der christlichen Kirche. Das kann Gott tun, wenn er das möchte. Das sollten wir glauben, dass Gott Wege finden kann, auch in deinem Leben, dass er Dinge verändern kann. Damit sage ich nicht, dass er alles so macht, wie wir es wünschen. Das kommt noch im dritten Gedanken. Aber dass er trotzdem allmächtig ist. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Da erzählt jemand von seinem Nachbarn Jörg. Jörg ist hart am Arbeiten, so ein rauer Typ, bisschen kernig, trinkt manchmal auch ein zu viel über den Durst. Der andere Nachbar ist Christ und er fängt an, irgendwann für diesen Jörg zu beten und zu bitten, dass er mit dem irgendwie ins Gespräch kommt. Es beginnt damit, dass er sich über einen Gartenzaun mal mit ihm redet. Das Gespräch ist am Anfang recht einseitig, der Nachbar möchte eigentlich nicht groß Gespräch haben. Dann fängt er an, wenn seine Frau Kuchen gebacken hat, ein Stück Kuchen rüberzubringen und auch mal irgendwie selbst gebackene Kekse. Er versucht mit ihm so ein bisschen das Leben zu teilen, aber merkt, eigentlich möchte der so richtig nicht. Einmal fasst er sich ein Herz und fängt an, über den Himmel zu sprechen und der Nachbar fährt ihn ziemlich an, davon will er nichts wissen. Religion ist für ihn nicht interessant, er möchte nicht über Religion sprechen. Der Christ ist ein bisschen entmutigt, aber er betet weiter. Und dann sagt er, 1-2 Jahre später passiert was Dramatisches im Leben seines Nachbarn. Das muss nicht immer so sein, in dieser Geschichte war es so. Ne? Der älteste Sohn von dem Nachbarn, der einzige Sohn von dem Nachbarn, stirbt bei einem Bootsunglück. Der Christ bekommt das mit, er geht rüber, um einfach seine Anteilnahme auszudrücken. Der Nachbar bricht im Prinzip vor ihm zusammen, heult wie ein Schlosshund und der Christ sagt nichts, das ist gut. Er nimmt ihn einfach in die Arme und weint erstmal mit. Und dann fängt der Nachbar plötzlich an zu sagen, sein Sohn sei sein einziges Kind gewesen und er als Vater habe das Gefühl, dass er an seinem Sohn versagt habe, dass er so viel falsch gemacht hat, das nicht in Ordnung bringen konnte, das täte ihm so leid. Sein Sohn hätte auch immer Jesus immer gesprochen, der wäre auch in die Kirche gegangen und er hätte seinem Sohn immer gesagt, Religion ist was für Schwächlinge, damit will ich nichts zu tun haben. Und jetzt hat er so einen Eindruck, dass er seinen Sohn verletzt hat und dann fragt er seinen Nachbarn, der Christ ist, glauben Sie, dass mein Junge jetzt im Himmel ist? Und dann sagt ihm der Christ, also wenn das so ist, wie Sie sagen, dass er Jesus als seinen Herrn hatte, dann ist er im Himmel. Und dann sagt der Nachbar, ich hoffe, er trifft dort auch seine Mama. Und dann sagt der Christ einen schönen Satz, weißt du was, Jörg, der muss im Himmel nicht nur seine Mama treffen, der könnte auch dich treffen. Dort, der könnte auch dir dort begegnen, wenn du das zulässt. Dann sagt der Nachbar erstmal nichts. Und Monate später kommt dieser Jörg, also zu seinem christlichen Nachbarn, sagt, jetzt ist es soweit, ich bin bereit, mit Gott ins Reine zu kommen. Und der Christ kann mit ihm beten und ihm helfen, dass er Jesus kennenlernt und sein Leben anders wird. Warum erzähle ich das? Weil dieser Nachbar sagt, ich habe 3 Jahre für ihn gebetet und war dran, an ihm zu arbeiten. Damit möchte ich jetzt ein bisschen zu unserer Evangelisation kommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn ihr das einmal einklickt. Es gibt von MyWay diese Gebetskarte. Das sind diese DIN A6 Postkarten, die draußen liegen. Auf der Rückseite kann man für Leute beten. Da ist für jeden Wochentag was, wofür man beten kann. Und es sind auch so Zeilen, wo man Leute eintragen kann, die dir am Herzen liegen. Und ich möchte wirklich Mut machen, wir reden ja heute über Beten, dass wenn wir glauben, dass Beten etwas verändert und wenn wir glauben, dass unseren Nachbarn das Beste, was wir ihnen schenken können, ist, dass wir ihnen helfen, Jesus kennenzulernen, dann möchte ich dir Mut machen, dann Namen einzutragen, vielleicht auch 2 Namen und spätestens jetzt anfangen zu beten, dass diese Nachbarn von Gott verändert werden. Du hast vielleicht schon aufgegeben und sagst, das habe ich schon so oft versucht. Das mag sein. Aber wenn wir verstehen, dass Gott allmächtig ist, dann wollen wir ihm auch vertrauen, dass er irgendwas tut, an dem Nachbarn wirkt. Vielleicht dauert es Jahre, vielleicht nicht bei dieser Evangelisation, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 3 Jahren. Aber dass wir dafür beten, dass Gott dem Menschen begegnet. Also das möchte ich, dass wir an diesem Punkt das verstehen. Gott hat sich nicht verändert. Seine Macht ist gleich geblieben, damals wie heute. Wir glauben das vielleicht manchmal nicht mehr, aber Gott ist der gleiche Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Es wäre also leichtsinnig oder in Anführungszeichen dumm oder töricht, wenn man Gott nicht bittet, einem zu helfen bei den Dingen, die einen beschäftigen. Jakobus macht das einmal als Vorwurf an die Christen. Er schreibt in Jakobus 4, Vers 2, ihr erhaltet nichts, und jetzt kommt der Grund, weil ihr nicht bittet. Wir haben manchmal im Kopf schon unsere Entscheidung getroffen, aber die Entscheidung Gottes ist manchmal ganz anders als deine oder meine. Gott interessiert sich für deine Gebete, weil er sich für dich interessiert. Und Gott lädt dich ein, komm in meine Gegenwart, du bist mir wichtig, ich bin dein Vater und was dir auf dem Herzen liegt, darum kann ich mich kümmern, ich habe die Macht dazu, bitte mich. Damit komme ich zu dem dritten Grund, warum wir bitten sollen. Das dritte ist bitten, weil wir Gott vertrauen. Jetzt wird es schwierig. Ich habe ja gesagt, Jesus will Gebete hören. Ich habe gesagt, er hat die Macht, die Gebete zu erfüllen. Das Problem ist, wenn man betet, dass manchmal die Gebete sich nicht so erfüllen, wie man das gebetet hat oder sich gewünscht hat. Denn dass man so bestimmte Dinge im Blick hatte, und dann wird das nicht so, wie man sich das gedacht hat. Und man fragt sich vielleicht manchmal, was ist eigentlich mit Gott los? Ich habe doch gebetet. Jesus gibt in dem Text selber einen Hinweis, warum manche Gebete vielleicht auch nicht erfüllt werden. Man liest das in Vers 11, da sagt, wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Gott wird seinen Kindern Gutes geben. Jetzt ist nur das Problem, dass Gottes Definition von Gutem manchmal nicht meine Definition von Gut ist, was ich mir gewünscht habe. Wieso erhört also manchmal unsere Gebete, Gott unsere Gebete nicht so, wie wir uns das vorstellen? Ein Grund wäre, wenn du einmal weiterklickst, weil die Erhörung der Bitten für uns schlecht wäre. Ne? Manchmal besteht unser Problem nämlich darum, dass Gott uns einen Fisch geben will und wir bitten Gott um eine Schlange. Oder Gott will uns ein Brot geben und wir bitten Gott um einen Stein. Und Gott sagt, du, das ist doch vollkommen Quatsch, das hilft dir nicht, das schadet dir, das ist nicht gut für dich. Vielleicht denkst du, so würde ich nicht beten, dann sind wir ziemlich, denken wir vermessen. Die Jünger, die so viel Zeit mit Jesus verbracht haben, die konnten so beten, Dinge beten, die schlecht für sie waren. Ne? Als sie auf dem Berg der Verklärung waren, was bittet Petrus? Herr, lass uns Hütten bauen für Jesus, für Elia und für Mose. Der will da auf dem Berg bleiben und Jesus sagt, nee, das ist nicht unser Platz. Das würde dir gar nicht gut tun. Wir müssen runter zu den Menschen, wir müssen den Menschen dienen. Die Jünger beten darum, bitten Jesus, Herr, wer darf links und rechts von dir sitzen im Himmel? Die beten, sie sind manchmal sehr egoistisch, um sich zentriert. Und ob du es glaubst oder nicht, wir beten manchmal auch so. Auch manchmal Dinge, die wirklich nicht gut sind. Und wie gut ist, dass Gott dann nicht immer tut, was wir bitten. Es gibt eine Geschichte aus der griechischen Sage, mit der möchte ich es ein bisschen deutlich machen. Die Göttin Aurora verliebt sich in einen Menschen, Titonos, und sie bittet den Göttervater Zeus, dass dieser Mann, den sie liebt, nicht mehr sterben möge, ewig lebt. Sie vergisst allerdings zu bitten, dass er auch ewig gesund bleibt und nicht älter wird. Und dann wird also der Titonus unsterblich, aber immer älter, gebrechlicher und kann nicht sterben, der arme Knecht. Die göttliche Gabe ist zu einem Fluch geworden. Und wisst ihr, der himmlische Vater unterscheidet sich von allen heidnischen Göttern. Der wird dir nichts geben, was undurchdacht, schlecht ist, was ungünstig ist für uns oder andere. Darum konnte ein Theologe Clive Staple Lewis sagen, hätte Gott all die dummen Gebete erhört, die ich in meinem Leben an ihn gerichtet habe, wo wäre ich jetzt? Ich sag mal so, zum Glück liebt Gott uns so sehr, dass er zu unseren unangebrachten Bitten nicht Ja sagt, sondern manchmal sagt, nein, das ist nicht gut für dich. Warum erhört Gott manche Gebete auch nicht? Das Zweite, weil Gott ein anderes Ziel für mein Leben hat. Wisst ihr, uns geht es beim Beten manchmal darum, dass das geschieht, was ich mir wünsche. Ne, was ist ja menschlich. Ich bete für Anliegen, die mir wichtig sind. Gottes Ziel für mein Leben ist aber, dass ich Jesus ähnlicher werde. Dass ich in meiner Beziehung zu Jesus wachse. Und darum ist es so, jemand hat es mal so geschrieben, Oswald Chambers, wenn wir beten, bleiben die Umstände oft die gleichen, aber wir werden anders. Dass Gott manchmal dich verändert, das klingt dann blöd, wenn man sagt, weil sich das nicht erfüllt, wofür ich gebetet habe, aber weil Gott ganz andere Pläne hat. Ein Beispiel, ich habe euch ein Bild mitgebracht, einmal weiterklicken, oder geht nicht? Einmal zu dem Bild mit der Frau. Genau, diese Frau, kennt die jemand? Mir war die auch nicht so bekannt, aber vom Namen habe ich schon mal gehört, Amy Carmichael, eine Missionarin, die nach Indien gegangen ist. Eigentlich war sie zu krank, um in die Mission zu gehen, also sie hätte eigentlich nicht dürfen, aber in Indien das Klima ging so, dass sie dort irgendwie doch sein konnte. Als Kind hat sie darum gebetet, sie hatte braune Augen, ihre Mama hatte blaue Augen. Und sie hat einmal im Teenie-Alter voller Überzeugung gebetet, dass sie am nächsten Morgen blaue Augen haben möge wie ihre Mama. Und als sie am nächsten Morgen erwacht ist, in den Spiegel geguckt hat, waren ihre Augen immer noch braun. Und sie war enttäuscht, dass ihre Augen nicht blau geworden sind und hat sich gedacht, warum? Ich wollte wie Mama schöne blaue Augen haben. Und als sie in Indien war, hat sie geschrieben, dass sie braune Augen hatten, war ein großer Segen für sie, weil scheinbar in Indien fast alle Leute braune Augen haben. Sie konnte als Inder sich in Saris kleiden, so ähnlich schminken. Durch ihre Augen ist sie nicht aufgefallen, nicht negativ, sondern sie war eine unter den Indern und Gott hat das, was sie als Nachteil gedachte, für sie zum Vorteil gemacht. Und diese Frau hat in Indien unwahrscheinlich viel bewirkt. Jim Elliot, der bekannte Missionar, der bei den Auka-Indianern war und dort gestorben ist, war von ihr mit inspiriert, weil sie zum Beispiel, Jesus war ihr so wichtig, dass sie dort festgestellt hat in Indien, in den Tempeln, in manchen Tempeln der Hindus haben Eltern ihre Kinder dem Tempel geschenkt als Opfer, weil Erhörungen für Gebete wurden Kinder an den Tempel verschenkt. Und da war es so, ich hoffe, das ist heute anders, wurden dann Tempelkinder teilweise in Tempelprostitution gezwungen. Mit 5, 6 Jahren als Prostituierte mussten sie dort arbeiten, um Geld für den Tempelunterhalt zu verdienen. Und ihre Aufgabe, Zeit ihres Lebens, war, Kinder aus diesen Tempeln zu retten, also im Prinzip zu entführen, also mit deren Einverständnis, Kinder rauszuholen. Die kamen in ein christliches Kinderheim und wurden dann erzogen in einem anderen Leben, ohne sich prostituieren zu müssen, sondern zu wissen, es gibt einen Gott, der sie liebt. Mehrere tausend Kinder hat es im Laufe ihres Lebens dort gerettet. Zeit ihres Lebens ist sie in Indien geblieben, die ist nie mehr zurückgekommen. Man hat ihr irgendwann den Orden verleihen wollen, den wollte sie nicht haben, weil sie gesagt hat, Jesus hätte auch nie einen Orden bekommen, sie will auch keinen haben. Dann hat man ihr den trotzdem verliehen, sie ist aber nicht hingefahren, weil ihr das zu blöd war. Und sie ist auch in Indien gestorben. Aber wisst ihr, das, was sie dachte, was schlecht wäre, hat Gott gebraucht, um etwas Gutes damit zu machen. Und wie will ich es zusammenfassen, die Gedanken? Wisst ihr, zu oft erwarten wir, dass Gott sich uns anpasst, unseren Vorstellungen. Gott hingegen erwartet, dass wir uns ihm anpassen, wie er uns prägen will und verändern will. Wenn manchmal Gott unsere Gebete nicht erhört, dann kann es sein, dass Gott uns manchmal sagt, ich möchte, dass du daran wächst, weil ich möchte dich verändern und prägen. Ein dritter Grund, warum Gott manchmal die Gebete nicht erfüllt, weil manchmal die Zeit noch nicht reif ist. Manchmal zögert Gott Dinge heraus, um unseren Charakter herauszubilden, zu schärfen, Ausdauer, Vertrauen, Geduld soll man lernen. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Das funktioniert nicht, ne? Geduld lernt man im Warten und manchmal muss man warten. Alle Eltern kennen das Gleiche, wenn man mit Kindern Auto fährt. Du bist kaum losgefahren, du weißt, du hast eine 9-Stunden-Fahrt vor dir. Nach 5 Kilometern auf der Autobahn, Papa, sind wir schon da? Und die Frage kommt noch 50 Mal, mindestens auf der Fahrt. Neumoderne Eltern wie wir lassen inzwischen Tablet mit Film laufen, weil man dann denkt, dann sind die ruhig. Weil es manchmal nicht auszuhalten, wie Kinder dann nerven können, weil das noch nicht eingetreten ist, was sie sich erwünschen. Wisst ihr, wenn wir das abschaffen könnten, wenn wir Gott sagen würden, ich will nicht warten, ich glaube, keiner von uns würde es aushalten, auf die Erfüllung der Gebete zu warten, wenn wir das selber beeinflussen könnten. Aber Gott sagt manchmal einfach, warte, du sollst da was lernen. Und das ist vielleicht manchmal schwierig, aber es ist für uns gut. Ein letztes habe ich noch, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört. Manchmal erhört er Gebete nicht, weil meine Schuld die Erhörung erschwert. Es kann sein, dass ich Schuld in meinem Leben zulasse, also nicht bekenne immer wieder neu, sondern sie wirklich zulasse und anhäufe und mich so manchmal ein Stück von Gott entferne, weil meine Schuld sozusagen wächst und größer wird. Und dann kann ich nicht erwarten, dass Gott unbedingt gleich reagiert, wenn ich ihn etwas bitte. In Jesaja steht mal der Vers, in Jesaja 59, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen. Also die man pflegt, die man zulässt, die man nicht bekennt. Eure Sünden verdecken sein Angesicht, sodass er euch nicht hört. Das kann manchmal sein. Wisst ihr, als Jugendlicher, ich war so ein Dorfkind, ich war nicht immer brav. Man könnte es sich kaum vorstellen, aber es ist so. Als Junge mit Pfeil und Bogen war ich unterwegs. Ein Mann in unserem Dorf, der hatte so ein Lastwagenunternehmen, so Spedition, der hatte irgendwo ein Feld mit einem Kürbis. Ich hatte einen Pfeil und Bogen. Was macht man dann, wenn man Pfeil und Bogen hat? Ich habe seine Kürbisse abgeschossen. Dummerweise hat er es mitgekriegt, hat mich verfolgt, hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Ich bin geflüchtet. Irgendwie im Kuhzaun mit der Hand in so einem Stacheldraht hängen geblieben. Wäre es jetzt logisch gewesen, wenn ich eine Bitte an ihn gehabt hätte und wäre zu ihm hingegangen und hätte gesagt, ich brauche mal irgendwie von deinem Laster was weiß ich, braucht man einen Laster für irgendwas, also in dem Alter wäre es nicht gegangen, aber wenn ich um irgendwas gebeten hätte, gesagt, du musst erstmal was in Ordnung bringen. Ne? So ähnlich ist es bei Gott auch. Wenn wir das zugelassen haben, also nicht, wenn wir mal sündigen, darum geht es mir nicht, jeder Mensch bleibt leider Sünder, Zeit seines Lebens. Aber wenn man das anhäuft, nicht bekennt, ne, dann kann man das wirklich von Gott trennen. Und dann ist die Einladung, Dinge in Ordnung zu bringen, damit Gott wieder hören kann. So, jetzt will ich das aber abschließen. Ich habe viele Gründe, warum Gott Gebete nicht erhört. Die Botschaft soll aber nicht so enden, denn Jesus hat ja gesagt, ne, er hat am Anfang gesagt, wer bittet, wird empfangen. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Also man kann das so zusammenfassen, vielleicht wie dieser Satz, den ich versucht habe zu formulieren, wenn du einmal weiterklickst. Wenn unsere Bitten gut für uns sind, na, aus Gottes Sicht, wenn sie Gottes Zielen für mein Leben entsprechen, wenn die richtige Zeit da ist und nicht durch angehäufte Schuld blockiert wird, dann erhört Gott unser Bitten. Das sagt Jesus, sehen wir jetzt in diesem Text, ne, dass er unser Beten hört und darauf reagiert. Und ich hoffe, das können wir so aus dieser Predigt mitnehmen. Das ist ein unwahrscheinlich großes Geschenk. Ich darf Gott mit dem, was mich belastet, ich darf ihm alles sagen, ich soll ihm alles sagen. Ich muss Gott nichts aus den Rippen leiern. Ich muss ihm nicht überreden, weil er schon lange weiß, was für mich gut ist. Ich darf ihm vertrauen, meinem allmächtigen Vater im Himmel, und alles, was gut für mich ist, was ich wirklich brauche, wird er mir geben. Vielleicht nicht gleich, vielleicht später, vielleicht muss man Schweres auch durchmachen, aber zu vertrauen, der Vater im Himmel ist besser als unsere menschlichen Väter, die sich ja hoffentlich auch bemühen und angestrengt haben. Aber wie viel mehr wird der Vater denen Gutes tun, die ihn bitten. Amen. Ich möchte euch auch nochmal Mut machen, Evangelisation, nehmt das mit. Diese Karten, wie gesagt, liegen draußen. Man kann auch beten ohne so eine Karte, aber man kann auch ganz konkret für die Abende beten, für den Evangelisten, dass er gesund bleibt, dass Gott die richtige Atmosphäre schenkt. Wenn eine Gemeinde sich zerfetzt und streitet, ist auch schwierig, dass Leute zum Glauben kommen. Denn dass Gott einfach Frieden schenkt, dass Gott Menschen vorbereitet, dass Menschen hier kommen, die wirklich auf der Suche sind und die hören, wie Jesus in ihr Herz spricht, wo Jesus sie direkt anspricht, weil sie... weil wir dafür gebetet haben und weil Gott sie vorbereitet hat. Also herzliche Einladung, daran zu denken. So, weil wir beim Thema